Willkommen beim Podcast zum neuen Energiesystem. Hier geht es um die Energiezukunft und darum, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Über 300 Menschen haben im Forschungs- und Demonstrationsprojekt C-Cells gemeinsam eine Blaupause entwickelt, wie die Energiewende sich neu organisieren muss, nämlich zellulär, partizipativ und vielfältig umgesetzt. In dieser Ausgabe spreche ich mit Albrecht Reuter und Ole Langnes, die beide als Gesamtprojektleitung den Rahmen für die C-Cells-Community gestaltet haben. Albrecht Reuter hat dabei als Gesamtprojektleiter immer wieder die Rolle des salopp formuliert Außenministers übernommen und die Stories aus dem Projekt an die nicht direkt beteiligten Personenkreise herangetragen. Ole Langnes als stellvertretender Gesamtprojektleiter hatte meist die Rolle des sogenannten Innenministers und die Community-Organisation im Fokus. In diesem Gespräch lassen wir die Erinnerungen aufleben und halten ein paar der vielen Learnings fest, die so ein Gesamtprojektleitungsjob mit sich gebracht hat. Die erste Frage geht an dich, Albrecht. Ich kenne die Antwort zwar, weil ich sie seit 2017 in ganz, ganz vielen Konferenzen und Präsentationen immer wieder gehört habe und würde aber gerne einfach heute nochmal hören, wie ist denn eigentlich C-Cells entstanden? Was ist die Geschichte dazu?
Ich glaube nicht, Melanie, dass du die ganze Wahrheit kennst und die ganze Geschichte. Da müssen wir nämlich lange ausholen. Das war, C-Cells ist in der Zeit entstanden, als Ole Langnes noch bei Fichtner gearbeitet hat und wir beide dort auf die Idee gekommen sind, dass für Smart Grids in Baden-Württemberg eine Roadmap zu erstellen wäre. Mit dieser Idee sind wir zusammen zum Umweltministerium gegangen, sind auf offene Ohren gestoßen und wurden dann letztendlich beauftragt, die Smart Grids Roadmap für Baden-Württemberg zu erstellen. Dies haben wir dann gleich mit einem partizipativen Ansatz gemacht, indem wir dann sage und schreibe 144 Akteure zusammengerufen haben, die letztendlich dann unsere Roadmap mit ihrem Namenszug unterschrieben haben. Die Ergebnisse dieser Roadmap haben wir dann in Fellbach bei einer Abschlusspräsentation präsentiert und Fellbach ist in der Folge dann zur Smart Grids Konferenz geworden, die das Umweltministerium zusammen mit der Smart Grids Plattform Baden-Württemberg jährlich abhält. Nun, diese Aktivität mündete dann in die Einrichtung der Smart Grids Plattform Baden-Württemberg, wo ich mich am Anfang als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung gestellt habe. Und wir haben gleich damit gestartet, die C-Cells-Idee, die wir damals schon im Kopf hatten und die als Ergebnis der Roadmap schon hervorgegangen ist, dann auch in zahlreichen Workshops umzusetzen. Dort ist dann auch zusammen in einer Arbeitsgruppe mit dem Andreas Kiesling, so erinnere ich mich, der Name C-Cells entstanden. Wir hatten also unser Projekt schon lange vor der Ausschreibung des BMWI eigentlich in trockenen Tüchern. Die Ausschreibung kam dann im Januar 2015, also schon relativ früh, und wir hatten 3 Monate oder 4 Monate Zeit, das Konsortium zusammenzustellen. Also Konsortium mit über 40 Partnern und einem Fördervolumen von 50 Millionen Euro. Und ich erinnere mich dann an einen Sonntag, es war der 31. Mai 2015, wo wir damals in dem Behelfsbüro von Ole die letzten Seiten zusammengeschrieben haben und Ole dann auf den letzten Drücker dann dieses Wunderpapier dann zur Hauptpost an den Bahnhof in Stuttgart gebracht hat. Es ging dort also um Minuten, dass unser Antrag dann noch ordentlich abgeschickt wurde.
Also du findest wirklich immer ein paar Facetten, die ich so noch nicht gehört habe von der ganzen Wahrheit der C-Cell-Story.
Man sollte natürlich auch dazu erzählen noch, dass sich ja praktisch ein Parallelstrang auch entwickelt hatte. Das war jetzt natürlich sehr die baden-württembergische Sichtweise hier auch. Und der Name kommt ja tatsächlich des Projektes, kommt ja auch aus Baden-Württemberg. Aber parallel entstanden hier in Hessen und in Bayern auch ähnliche Ansinnen. Und das Schöne war dann, dass wir das zusammenfügen konnten, dass wir tatsächlich hier insbesondere eben mit dem Professor Mauch aus München, der eben von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, der seine bayerischen Mitkämpfer zusammengetrommelt hatte, um hier etwas aufzustellen im Rahmen des Schaufensters Intelligente Energie und dabei dann auch gleich noch die hessischen Partner ermuntern konnte. Da konnten wir das dann alles zusammenfügen und daraus dann tatsächlich diese Idee des Solarbogens in Süddeutschland kreieren. Das war sozusagen da zu dem damaligen Zeitpunkt dann auch unser Motto. Wir wollten das Solarschaufenster. Insofern sind es dann nachher sogar mehr geworden als 40, sondern über 50 Partner.
Darauf wollte ich hinaus, also eine riesige Anzahl an Partnern. Es sind ja nicht nur 50 Menschen, sondern 50 Organisationen. Mit im Ergebnis waren es ja dann über 300 Menschen, die zusammengearbeitet haben aus drei Bundesländern, verteilt in ganz, ganz vielen Städten. Also sprich ein riesengroßes Konglomerat an sehr heterogener Struktur. Wie hat sich denn C-Sales organisiert und wie habt ihr diese Orga euch überlegt? Ich habe sie ja selbst live miterlebt, weil ich ja als Teil von C-Sales in dieser Organisation eingebunden war. Aber wie habt ihr am Anfang auf dem Blatt Papier überlegt, wie kriegen wir diese 300 Menschen zusammen, sodass eine C-Sales-Kultur entstehen kann und daraus dann eine Blaupause für die zukünftige Energiewirtschaft herausputzelt?
Da hast du eine sehr gute, du hast ja schon die Stichworte genannt, Kultur. Zu einer Kultur gehört auch, dass man erstmal praktisch eine Struktur auch hat. Das hatten wir uns gerade auch mit der Hilfe von Andreas Kiesling vorüberlegt, wie man sozusagen in zeitlicher Abfolge von der Konzepterstellung hin zu der zur Umsetzung auch hier das strukturiert und parallele Stränge entwickelt. Einerseits die eben in der Netzwirtschaft orientiert sind und andererseits die in der marktlichen Seite orientiert waren. Und wir hatten an der Struktur auch festgelegt, dass wir eben als zentrale Bausteine einerseits so etwas hatten wie die digitale Infrastruktur, die wir hier aufbauen wollten, die ein eigenes Teilprojekt hier auch brauchte und auf der anderen Seite eben auch die ganze Umfeldgestaltung, die wir hier als ein ganz wichtiges Feld auch gesehen haben. Aber was eigentlich die Herausforderung war, war tatsächlich diese 50 Akteure und dahinter stehen ja mehr als 300 Menschen, die hier auch mitgearbeitet haben, sich unter einen Hut zu bekommen. Und hier war es tatsächlich wichtig, auch eine Kultur zu schaffen. Und zu einer Kultur gehört eben auch eine Sprache. Und die Sprache war eben für uns ein ganz wichtiges Mittel, eine gemeinsame Sprache zu finden, weil man muss sich ja vorstellen, dass diese Menschen aus unterschiedlichen Organisationen kommen, von unterschiedlichen Gewerken kommen. Da sind ITler zusammen, da kommt die Energiewirtschaft, kommt dahin, da kommen Akademiker zusammen, kommt die Bauwirtschaft an, da kommen kommunale Vertreter rein, ja, und da sind dann natürlich auch noch irgendwelche Berater dabei. Und die haben natürlich alle ganz unterschiedliche Sprachen und meinen am Anfang auch die Lösung, jeder für sich einen schon gepachtet zu haben. Und das war eigentlich so das erste große Eureka-Erlebnis, als wir gemerkt haben, Mensch, alleine hat keiner die Lösung in der Hand, wir brauchen die anderen. Und das ist natürlich eine sehr gute Basis, dann auch zusammenzuarbeiten mit dieser gemeinsamen Sprache. Das ist so ein bisschen die Smart Grid Architecture Model war eigentlich unser Ausgangspunkt. Das haben wir dann zu so einem Kochrezept noch zusammengedampft. Und was natürlich auch noch die große Herausforderung war, ist, dass wir als Projektleitung, der Albrecht und ich und unsere Helfer dort auch, eigentlich keine disziplinarischen Möglichkeiten hatten und wir hatten auch keine budgetäre Verantwortung. Wir konnten also da gar keinen Druck ausüben auf unsere Partner, sondern wir mussten wirklich kooperativ arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das Modell für die Zukunft. Deswegen sind wir auch ein Modell für die Zukunft der Energiewirtschaft, weil es wird eben nicht mehr diese Dominanz geben von einzelnen Partnern, sondern wir müssen hier zusammen kooperieren, um eine tragfähige Lösung für die Energiewende der Zukunft auch zu schaffen.
Dieses Kooperative habe ich auch immer sehr stark wahrgenommen in unseren Montagsmeetings, die auch immer geprägt waren von einer positiven Ausstrahlung, einer guten Grundstimmung, einer sehr gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. Das empfand ich immer als sehr angenehm und motivierend. Das allein war ja noch nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern wir haben mit der C-Sales-Sprache, die du angesprochen hast, ja auch ein ganz wichtiges Dokument erstellt. Und das Dokument war eigentlich viel mehr als ein Dokument, sondern es ist ja eine Leitidee geworden. Albrecht, kannst du zu dieser Leitidee etwas erzählen? Warum braucht es die bei so einem Projekt und was steht drin bei C-Sales?
Ja, wir haben ja eine Reihe von Dokumenten erstellt im Rahmen von C-Sales und im Zuge unserer Ministerdialogserie, die wir ja von Anfang an gestartet haben, weil wir erkannt haben, dass wer im Zuge der Energiewende etwas bewegen möchte, der muss das zusammen mit der Gesellschaft und damit auch mit der Politik machen, haben wir uns dann zu jedem Ministerdialog energiewirtschaftliche Positionen erarbeitet. Die energiewirtschaftlichen Positionen sind in Zielrichtung auf die Gesellschaft und die Politik geschrieben und sollten Empfehlungen sein, was man in Zukunft für Rahmenbedingungen bereitstellen sollte, damit sich eine partizipative Energiewende entfalten kann. Im Wesentlichen sind es vier Eckpunkte, die wir dort beschrieben haben. Punkt 1 ist unsere Grundphilosophie, dass Zellen als Räume partizipativer und autonomer Gestaltung zu schaffen sind und dies zu unterstützen ist. Punkt 2 ist, dass Flexibilität und Digitalisierung als Enabler der Energiewende zu fördern, zu erproben und zu nutzen ist mit all seinen Facetten. Punkt 3 ist, wir sehen Energiewende als Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik und das ist einer der Kernpunkte und auch ein gewisses Unverständnis meinerseits, dass die Politik dies nicht besser aufgreift. Denn wenn Energiewende Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist, und wir einen zellulären Ansatz wählen, dann ist doch jeder, der in einer Zelle mitgestalten kann, ein potenzieller Wähler. Und man hätte so schnell Mehrheiten gefunden. Und Punkt 4 ist dann, mit Vielfalt und Standards in die Fläche zu gehen, eben aufgrund der zellulären Struktur.
Diese Leitidee entstand relativ am Anfang des Projekts und lebt bis heute, 2020. Gab es die Notwendigkeit, die Leitidee abzudaten, zu überarbeiten, weiterzuentwickeln oder war das eine Visions- oder Missionsformulierung, die dann so Bestand hatte und den Status quo durchgezogen hat bis zum Ende?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die einfache Formulierung der Leitidee, die wir am Anfang ja auch in einem partizipativen Prozess durchgeführt haben und die dann eben in den drei Schlagworten mündete, vielfältig, partizipativ und zellulär, dass das sich eigentlich stabil auch durchgezogen hat. Also C-Cells ist vielfältig, C-Cells ist partizipativ und C-Cells ist zellulär. Und das ist im Grunde genommen auch wieder das, wie wir denken, dass das Energiesystem der Zukunft gestaltet ist. Denn Vielfalt nicht nur in der Vielfalt der Akteure, sondern auch in der Vielfalt der Technologien, in der Vielfalt der Lösungsansätze, die wir haben, in der Vielfalt der Regulierung. Da können wir nicht von ausgehen, dass wir eigentlich einen Endpunkt haben werden, sondern diese Vielfalt wird bestehen bleiben und damit werden wir auch natürlich vielfältige Lösungen haben müssen. Partizipativ hatte ich ja schon erläutert und zellulär eben hatte ja Albrecht ja schon gerade auch sehr gut auch nochmal gesagt, eben diese autonome Entscheidung hier im Gegensatz zur Autarkie auch ganz klar zu sehen über Energie, Assets, also sowas wie eine PV-Anlage, über ein Elektrofahrzeug, über eine Waschmaschine, ja, über eine Heizung, ja, dass das eben gegeben sein soll in einer dezentralen Energiewirtschaft auch. Ne. Und wir hatten ja, was ja auch sich auch nochmal auszeichnet, das sind ja so große übergeordnete Schlagworte, aber wir mussten das ja natürlich auch nochmal runterdampfen und sagen, was wollen wir denn jetzt konkret eigentlich machen? Was sind denn die Kernelemente? Und da haben wir eigentlich drei Kernelemente festgestellt. Wir haben eben gesagt, einerseits brauchen wir, um so ein Energiesystem aufzubauen, ein Infrastrukturinformationssystem, sehr komplexes System. Das werden wir in einem anderen Podcast dann auch nochmal erläutern, wie das dann aussehen soll. Aber das ist im Grunde genommen die digitale Infrastruktur des zukünftigen Energiesystems. Natürlich auch mit unter Einbeziehung des intelligenten Messsystems. Das ist auf der anderen Seite eine Abstimmungskaskade. Das bedeutet, wie sich zukünftig unterschiedliche Netzbetreiber auch miteinander abstimmen werden, auch mehr in einem kooperativen Stil, weg von dem hierarchischen Stil hier auch, auch unter Einbeziehung halt der Akteure in der Fläche, also des einzelnen E-Fahrzeugbesitzers, des einzelnen PV-Anlagenbetreibers und schließlich dann die Organisation regionalisierter Märkte, dass wir hier eben tatsächlich auch regionale Marktplätze in Ergänzung zum zentralen Markt schaffen, damit wir eben auch die ökonomischen Chancen, die sich für die einzelnen Akteure in der Energiewende ergeben, auch tatsächlich umsetzen können. Und dann kommen wir eigentlich so auch zu dem Motto, wofür C-Cells eben auch steht, nämlich das S steht eben nicht nur für Cells, für den ökonomischen Erfolg, sondern auch den Spaß, den man damit haben kann. Nicht nur damit, dass man hier Geld verdient, sondern dass man eben auch mit anderen Menschen zusammen zum Erfolg der Energiewende beiträgt.
Und das hat ja wirklich im Projektteam wunderbar funktioniert, in der positiven Arbeitsatmosphäre. Also das S für Spaß war nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern auch Realität. Was hat denn noch alles gut funktioniert, jetzt rückblickend auf die 4 Jahre C-Sales-Zeit? Davon gibt es ja eine ganze Menge an Beispielen. Könnt ihr 3, 4 mal auswählen und zu denen ein bisschen was erzählen?
Ja, es werden mehr als 3 oder 4 werden. Da musst du uns eher sagen, wie viele Stunden wir Zeit haben, um das zu erzählen. Also allen voran meine ich das Team, das wir dort vorgefunden haben und das mit uns zusammen die vier Jahre gegangen ist und auch darüber hinaus, ist eines der größten Assets dieses Projektes oder dieser Bewegung, muss ich fast sagen. Auch das damit verbundene Entrepreneurship möchte ich erwähnen. Es sind doch einige Unternehmen aus C-Sales hervorgegangen, die inzwischen schon ganz munter unterwegs sind. Inhaltlich meine ich, wir haben sehr, sehr viele Blaupausen oder Musterlösungen für die Energiewende geschaffen, die eigentlich nur darauf werten, implementiert zu werden. Da muss die Regulierung noch ein paar Schrauben richtig stellen. Wir haben vielfältigst publiziert. Mehrere 100 Publikationen haben wir hervorgebracht und zum Schluss zusammengefasst in einem 300 Seiten Buch, dem 1,5 Grad C-Celsius Buch. Wir haben ein Kochbuch geschrieben, wir haben die energiewirtschaftlichen Positionen formuliert und Ähnliches. Und wir all das haben wir in einer wunderschönen virtuellen Abschlusskonferenz am 15. Dezember letzten Jahres dann präsentiert. Wir sind ja auch vor Ort gegangen und haben uns die Hände schmutzig gemacht und Erfahrungen gemacht, die sonst Forschungsprojekte eigentlich nicht machen, indem wir wirklich vor Ort bei den Menschen in den Kellern waren und haben festgestellt, ja, dass man auch Bohrer, Hammer und Sägen braucht, um das zu implementieren, was die Gesetzgebung uns vorgegeben hat. Wir waren in Leimen zusammen und haben dort Bürgermeister davon begeistert, wie man Autonomie-Labs bauen kann und das in die Welt hinausgetragen. Und zu guter Letzt meine ich, das ist auch zu erwähnen, als das, was funktioniert hat. Wir sind jedes Jahr eine Marathonstaffel gelaufen. Und jedes Mal waren wir über 30 Läufer, die gemeinsam die Ziellinie überschritten haben. Und ich müsste das Forschungsprojekt sehen, das uns dort die Stange reichen kann.
Inklusive Pokalüberreichung. Aber mal ganz ehrlich, es hat wahnsinnig viel funktioniert, was du gerade ausgeführt hast, aber irgendwas klappt doch immer nicht. Erzähl doch mal, was war nicht so doll, was sollte man nicht unbedingt wiederholen an anderer Stelle?
Genau. Also was natürlich schade war, dass wir eigentlich nicht diese 10.000-fache Ausrollung von intelligenten Messsystemen geschafft haben. Also wir sind eben 1 bis 2 Größenordnungen darunter geblieben. Also das Großflächige ist passiert tatsächlich in der Fläche, ja, aber nicht mit so vielen Akteuren, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten eben mehrere 10.000 Akteure uns vorgestellt, das auch zu demonstrieren. Das ist schade, dass das nicht passiert ist. Das ist natürlich insbesondere dadurch auch hat das nicht funktioniert, weil wir eben diese intelligenten Messsysteme während der Projektlaufzeit erst sehr, sehr spät auch zur Verfügung gestellt bekommen haben und dann eben auch die Infrastruktur dafür noch nicht so leistungsfähig war, wie sie uns ursprünglich versprochen wurde. Aber ich glaube, das hat gar nicht so unbedingt gehindert, weil wir auf der anderen Seite dadurch viel mehr gelernt haben in der Anwendung selber. Wir wären sonst viel mehr in der Masse sozusagen beschäftigt worden, wären etwas Mittelmäßiges hinzustellen. Jetzt haben wir wirklich auch viele schon sehr spezialisierte und gut angepasste Anwendungen auch schaffen können. Wir haben natürlich auch einige Partner verloren. Nicht alle sind den Weg mit uns bis zum Ende gegangen. Ich glaube, das muss man auch immer riskieren, ja, also ich glaube, dass das auch in so einem Prozess, wo wir eben nicht am Anfang wussten, wie die Lösung aussieht, ja, da ist es auch zwangsläufig so, dass nicht jeder mit der Lösung, die man dann findet, auch zufrieden ist oder die mit auch tragen möchte. Ich glaube, das ist auch natürlich, aber das ist natürlich auf der anderen Seite schade. Es war immer unser Bemühen, möglichst alle hier auch mitzunehmen, weil wir eigentlich da eben, wie gesagt, der Überzeugung sind hier auch, dass jeder eigentlich etwas von der Energiewende haben sollte und auch jeder zu beitragen kann. Was hat noch nicht funktioniert, Albrecht? Sag du, genau, du wolltest ergänzen.
Also ganz übel ergeht es uns im Moment mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, das im Moment ansteht, wo wir wenig gehört werden. Ich gebe ein Beispiel, es geht dort um die Beschreibung und die Rahmenbedingungen für Energiespeicher. Es gibt ja schon seit einiger Zeit eine EU-Rahmenrichtlinie, die den Energiespeicher als Instrument einsetzt, um eine zeitliche Verschiebung des Energiedargebots zu bewirken. Die deutsche Regierung macht das anders. Die beauftragt nicht die C-Cells-Experten, also Thermodynamiker, Systemanalytiker etc., um einen Speicher zu definieren, sondern sie fragt ihre Rechtsabteilung, ob sie das tun könnte. Nun, für die Rechtsabteilung ist ein Speicher zum einen ein Konsument, der EEG bezahlt, und zum anderen ein Produzent, der etwas später wieder EEG-Abgaben bezahlen muss. Und das kompliziert die Geschichte natürlich. Das kann man nicht auf einer Seite beschreiben, sondern da braucht man viele, viele, viele Paragraphen, was dazu führt, dass der Speicher zu Doppel- und Mehrfachbelastungen wird und Mehrfachnutzungen unterbunden wird, denn das ist auch juristisch kompliziert. Da konnten wir didaktisch noch nicht dies so bewirken, dass die Speicher wirklich als Kernelement der Energiewende betrachtet werden, die wichtig sind, die man fördern muss und dem man möglichst von Abgaben und Umlagen befreien müsste. Zumal man Abgaben und Umlagen, wenn man jetzt die Energiewende systemisch, gesellschaftspolitisch begreift, diese gar nicht aus dem Erlös der Kilowattstunden kommen müssten, sondern auch aus anderen Töpfen rekrutiert werden könnten. Die Kilowattstunde hat so ohnehin ausgedient. Da waren wir auch nicht erfolgreich, dies zu vermitteln. Und wir sind auch kläglich gescheitert in unserem Bemühen, jetzt auf der Syntec-Ebene, also auf der Programmebene, unser Netzwerk weiter zu pflegen. Wir hatten da eine Idee, wie man in Anlehnung an Bauhaus 2.0 diese Community weiter betreiben kann. Aber da haben ein paar Cent im Wirtschaftsministerium gefehlt, um diese Idee, die gut für gut befunden wurde, dann zu finanzieren. Aber wir wären nicht C-Cells, wenn wir da nicht eine andere Idee hätten. Wir haben jetzt unseren C-Cells Club gegründet zu Beginn des Jahres, der mit sehr viel Euphorie und im Moment 80 Mitgliedern einfach formlos und ohne finanzielle Mittel eigene Projekte entwickelt, eigene Ideen voranbringt und die Community weiterpflegt.
Genau, und dieser Podcast ist ja auch ein Projekt dieses C-Cells Clubs. Wir drei haben ja heute quasi unsere Mittagspause geopfert, um das Gespräch zu führen. Und danach geht's wieder an die Arbeit. Also insofern ist dieser Podcast unser Hobby. Die abschließende Frage zum Thema C-Cells. Welche Bedeutung haben denn Reallabore für die Digitalisierung und die Energiewende? Und vor allem, war C-Cells ein Reallabor, so wie ihr das definiert?
Ja und nein. Also ja, insofern, weil wir tatsächlich ja großflächig im Realen auch etwas ausprobieren konnten. Also diese Verbindung, die Albrecht ja auch schon angesprochen hatte, in die Praxis rein, die Verbindung zwischen Praxis und Forschung, Demonstration, das in einem zu denken und mit unterschiedlichen Gewerken mit den Anwendern zusammen das zu machen, das ist tatsächlich, zeichnet ja ein Reallabor aus. Das hat funktioniert, das ist sehr wertvoll. In unserer Definition von Reallaboren würden wir eigentlich auch erwarten, dass diese Reallabore eigentlich ein bisschen länger laufen. Denn es ist ja so wie sonst ein Labor. Man ist natürlich lange damit beschäftigt, ein Labor erstmal aufzubauen. Also ein wissenschaftliches Labor, das dauert auch häufig so 1, 2, 3 Jahre, bis das dann mal alles tut mit den Analyseinstrumenten und den Röhrchen und Käbelchen und alles, was man so hat. Das kann man sich ja vorstellen, dass das bei uns, bei so einem großflächigen Reallabor noch viel länger dauert. Das hat uns tatsächlich, ja, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Zeit hat uns das schon beschäftigt, allein das aufzubauen. Und wir haben gemerkt, eigentlich würde diese Infrastruktur, die wir hier aufgebaut haben, würden wir die gerne eigentlich weiter nutzen, würden wir die auch für neue innovative Ideen zur Verfügung stellen, würden sie für Startups zur Verfügung stellen, so wie man ja ein Labor auch für weitere Forschung zur Verfügung stellt und nicht einmal, wenn man es aufgebaut hat, dann gleich wieder einstampft. Und was vielleicht auch nicht so funktioniert hat bei dem Reallabor, war eben, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen Bedingung. Albrecht hatte jetzt ja gerade schon einen Punkt genannt, dass die tatsächlich dort nicht so zusätzliche Möglichkeiten geboten haben. Das, was uns ursprünglich dort versprochen wurde, dass man eben auch außerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens tatsächlich neue rechtliche Bedingungen ausprobieren kann, um damit dann auch tatsächlich die Fortentwicklung des energierechtlichen Rahmens damit dann auch zu inspirieren, ja. Weil wir ja auch häufig gar nicht wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das hat eben auch nicht funktioniert. Das läuft in anderen Ländern viel besser. Dennoch würde ich sagen, selbst diese Reallabore, wie wir sie jetzt haben, sind natürlich unheimlich wichtig für die Energiewende. Und Digitalisierung ist ja nur ein Enabler der Energiewende. Ja? Also wir schaffen die Energiewende nicht, wenn wir nicht digitalisieren, weil wir sonst nicht schaffen, diese millionenhafte Partizipation, die wir brauchen, weil wir eben wirklich die dezentralen erneuerbaren Energien in der Fläche nutzen müssen. Und die Menschen müssen dort mitmachen, die müssen investieren. Ja? Das können wir nicht schaffen, sie einerseits anzureizen, andererseits sie dann nachher aber auch dieses System dann eben auch zu managen. Das geht nicht ohne Digitalisierung. Ja, und deswegen brauchen wir diese Reallabore auch für die Zukunft ganz, ganz, ganz wichtig, um auch nicht als Industriestandort letztlich nicht den Anschluss mit der Welt zu verlieren. Denn in anderen Ecken wird auch an diesen Lösungen gearbeitet und da mit viel mehr Freiräumen, als sie bei uns vorherrschen. Und da blockieren wir tatsächlich unsere eigenen Innovationen auch und auch den Umweltschutz, den wir hier damit dann auch vorantreiben können.
Es war ein lautstarker Appell fürs Mitmachen bei der Energiewende. Also sprich, es gilt nicht zurücklehnen und warten, bis Offshore-Windparks gebaut werden oder anderswo Energiewende passiert, sondern Energiewende passiert bei uns privat, bei uns im beruflichen Kontext. Wo kann man euch treffen, den weiteren Austausch mit euch suchen, wenn Zuhörer sagen, das ist jetzt so spannend, da möchte ich mich mit an den Diskurs beteiligen, Albrecht?
Kommt einfach in den Club. Schreibt entweder Ole oder mir oder Nikolas Spengler ein kurzes, formloses E-Mail und wir nehmen euch gerne in den Club mit auf. Ihr müsst dann allerdings Mitarbeitern, also anstatt Mitgliedsbeiträgen erwarten wir aktive Mitarbeit.
Und der Link zum Club gibt's in den Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch euch beiden, vielen Dank für eure Mittagspause jetzt und bis zum nächsten Clubtreffen am Montag.
Tschüss, ciao, danke schön.